ARD Sounds.
Im Vollsprint rennt Nancy Wake. Hinter der nächsten Hausecke biegt sie ab. Sie muss das Tempo halten. Denn deutsche Soldaten sind ihr auf der Spur. Sie suchen alles ab, jeden Zug, jede Straße, selbst verwinkelste Gassen. Dann entdeckt Nancy etwas. Ein Fahrrad. Sie springt auf und gibt Vollgas, denn sie hat eine Mission. Über 400 Kilometer muss sie jetzt durchs besetzte Frankreich fahren. Hinter ihr die Gestapo, die geheime Staatspolizei der Nazis. Nancy muss es schaffen, denn Frankreichs Zukunft liegt in ihren Händen. Meine allerliebsten Mäuse des Wissens, herzlich willkommen zu unserer vierten Überraschungsfolge. Und das ist eine für mich wirklich ganz besondere. Ich weiß noch ganz genau, dass Nancy Wake einer der ersten Namen war, den ich auf unsere Themenliste geschrieben habe. Und ihre Geschichte ist wirklich unfassbar intensiv. Daher an der Stelle auch eine Content-Warnung. Die Geschehnisse werden sich um teils schlimme Nazi-Verbrechen rund um den Zweiten Weltkrieg drehen. Hört die Folge also bitte nur dann, wenn ihr mit solchen Themen einigermaßen zurechtkommt. Wir tauchen jetzt ein in das Leben von Nancy, finden heraus, was sie bewegt, als sie sich in den 1930ern entscheidet, gegen die schrecklichen Taten der Nazis vorzugehen, wie sie so zur meistgesuchten Frau der Gestapo wird, ob sie es schafft zu fliehen und was Frankreich mit all dem zu tun hat. Ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1 – Als Wegsehen unmöglich wird. Nancy Grace Augusta Wake wird im August 1912 in Neuseeland geboren. Nur kurze Zeit später entscheidet sich ihre Familie für einen Umzug nach Australien. Ganz schön weit weg von Deutschland, Frankreich und den bevorstehenden Kriegen. Doch ihr Weg dorthin erklärt sich sofort. Bereits früh werden Nancys Kindheit Hürden in den Weg gestellt. Nur kurz nach dem Ankommen in Australien verlässt ihr Vater die Familie. Nancys Mama Ella ist also von nun an alleinerziehend. Keine einfache Aufgabe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie neben Nancy noch 5 weitere Kinder hat. Das Geld wird schnell knapp. Auch daher versucht Mama Ella, ihre Kinder sehr streng und extrem kontrollierend zu erziehen, damit ja nichts schiefläuft. Doch Nancy merkt schnell, in diese enge Schablone passt sie gar nicht. Und deswegen fasst sie einen Entschluss. Sie will weg. Mit gerade einmal 16 Jahren läuft sie von zu Hause weg, kommt erstmal bei Freunden unter und findet dann einen Job als Krankenschwester. Das hilft ihr aber auch nur, um sich gerade so über Wasser zu halten. Doch sie hat viel größere Ziele und Wünsche. Sie möchte die Erde erkunden, auf Weltreisen gehen. Und das soll ihr tatsächlich ermöglicht werden. Denn ziemlich unverhofft erbt sie Geld von einer Tante. Etwa 200 Pfund. Das klingt für uns jetzt erstmal nicht so viel. Damals ist es aber genug Geld, um sich auf ein Schiff zu begeben und nach Europa zu fahren. Ihr erster Stopp? London. Eine damals schon beeindruckende Stadt, pulsierend, viel los, modern. Es ist mittlerweile das Jahr 1932. Nancy hat große Hoffnung und freut sich total auf das Leben hier. Doch was sie natürlich nicht weiß, das alles ist ein Jahr von einer schrecklichen Entwicklung entfernt. Denn in Deutschland gewinnt gerade eine Partei immer mehr Macht, die extrem viel Hass und Ausgrenzung schüren wird. Die NSDAP. 1933, also ein Jahr nach Nancys Ankunft, wird Adolf Hitler Reichskanzler. Innerhalb weniger Monate werden politische Gegner verfolgt, demokratische Rechte abgeschafft und jüdische Familien Schritt für Schritt aus dem öffentlichen Leben gedrängt. Nancy kriegt das alles ziemlich genau mit. Sie arbeitet inzwischen als Journalistin. Für verschiedene Zeitungen reist sie quer durch Europa und berichtet über die politischen Entwicklungen. Besonders eine Reise nach Wien brennt sich für immer in ihr Gedächtnis. Auf offener Straße werden Juden gedemütigt, geschlagen und wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Manche Passanten bleiben zwar stehen, tun aber nichts. Und der Rest, der geht einfach weiter. Nancy kann ihren Augen nicht trauen. Später sagt sie, genau dort beschlossen zu haben, den Nationalsozialismus niemals kampflos hinzunehmen. Noch ahnt sie nicht, wohin sie dieser Entschluss führen wird. Zur gleichen Zeit hält sie sich auch eine Weile in Frankreich auf. Dort lernt sie Henri Fiocca kennen, ein wohlhabender Industrieller, der finanziell unabhängig ist. 1939 heiraten die beiden und ziehen nach Marseille im Südosten Frankreichs. Doch nur wenige Wochen vor ihrer Hochzeit beginnt der Zweite Weltkrieg mit Hitlers Überfall in Polen. Großbritannien und Frankreich erklären Deutschland daraufhin den Krieg. Es folgen schwere Gefechte. Und im Mai 1940 greifen die Nazis auch Frankreich an. Das Land wird besetzt. Marseille bleibt zunächst zwar unbesetzt und Nancy vorerst in Sicherheit, aber wie lange das so bleibt, das weiß keiner. Also trifft sie eine Entscheidung. Sie will helfen. Erst wird sie Ambulanzfahrerin. Sie unterstützt die französische Armee dabei, Verwundete und Verletzte medizinisch zu versorgen. Doch allein das reicht ihr nicht. Sie will etwas verändern, wirklich Widerstand leisten. Und so schließt sie sich einer ganz bestimmten Gruppierung an. Kapitel 2: Das Feindbild der Gestapo. Es ist fast unglaublich, wie anders Frankreich seit der Besetzung Deutschlands ist, verglichen mit dem Land, das Nancy vor ein, zwei Jahren vorfand. Im Norden des Landes patrouillieren an allen Bahnhöfen NS-Soldaten. Jeder Ausweis wird kontrolliert, die Wehrmacht sucht nach Personen, vor allem Jüdinnen und Juden, aber auch Gegnern des Systems. Immer mehr Zivilisten, teils Bekannte von Nancy, verschwinden einfach. Doch es rührt sich ein Widerstand. Im Schatten, im Untergrund des Landes entstehen kleine geheime Gruppen. Ihr Ziel ist es, nicht tatenlos zuzusehen. Sie verstecken Verfolgte, sammeln Informationen über die Deutschen, verteilen heimlich Nachrichten und helfen befreundeten alliierten Soldaten auf der Flucht. Die kleinen Netzwerke bekommen später den Namen La Résistance, zu Deutsch der Widerstand. Auch Nancy schließt sich ihnen an und sie hat ein Ass im Ärmel. Denn niemand hält sie für verdächtig. Elegant gekleidet reist sie quer durch Frankreich. Wenn sie kontrolliert wird, sagt sie, dass sie aus Australien ist, mit dem Krieg nichts zu tun habe. Ihr wird geglaubt und sie darf weiterreisen. Was die Nazi-Soldaten allerdings nicht wissen, Nancy überbringt eine geheime Botschaft nach der anderen. Zum Beispiel an britische Soldaten, damit sie Frankreich helfen können. Außerdem transportiert sie Geld, verteilt gefälschte Ausweispapiere, damit verfolgte deutsche Kontrollen passieren können. Und sie hilft bei zahlreichen Fluchten. Das funktioniert auch erstmal ganz gut, doch mit jeder Reise, mit jeder Kontrolle begibt Nancy sich mehr und mehr in Gefahr. Denn inzwischen hat auch die Gestapo Lunte gerochen. Das ist die geheime Staatspolizei der Nazis. Sie agiert oft im für die Bevölkerung Verborgenen. Ihre Aufgabe besteht darin, Widerstandskämpfer aufzuspüren. Dazu überwachen sie Telefonleitungen, setzen Spione und Spitzel ein, verhören, foltern und zerschlagen so systematisch zahlreiche geheime Netzwerke. Wer auf ihrer Fahndungsliste landet, hat eigentlich keine Chance mehr, ihnen zu entkommen. Eigentlich. Denn Nancy gelingt es immer und immer wieder. Wenn die Gestapo eine Spur hat, ist die junge Frau bereits über alle Berge. Die Frustration der deutschen Fahnder geht so weit, dass sie Nancy sogar einen Spitznamen verpassen. Die Weiße Maus. Weil sie, immer wenn die Gestapo sie in die Enge treibt, im letzten Moment doch entwischt. Flink wie eine Maus. Auf Nancy wird sogar ein gigantisches Kopfgeld ausgesetzt. 5 Millionen Francs. Das wären heute 2 bis 3 Millionen Euro für den oder diejenige, die Nancy erwischt. Die Situation wird also immer angespannter. Es ist mittlerweile das Jahr 1943. Das Nazi-Deutschland hat mittlerweile auch die Kontrolle über Südfrankreich erlangt. Immer mehr von Nancys Kollegen aus der Resistance werden nach und nach verhaftet. Sie weiß ganz genau, sie kann nicht in Frankreich bleiben, sonst ist sie auch bald dran. Der Abschied von ihrem Ehemann fällt ihr extrem schwer. Doch sie weiß, dass sie gehen muss, auch um ihn zu schützen. Über die Pyrenäen gelingt ihr die Flucht nach Spanien, dann weiter nach Großbritannien. Dort angekommen meldet sie sich sofort beim britischen Geheimdienst SOE, dem Special Operations Executive. Eine Spezialeinheit, die Agentinnen und Agenten für geheime Einsätze ausbildet. Nancy lernt dort Fallschirmspringen, Sabotagearbeiten, den richtigen Umgang mit Sprengstoff, Nahkampftaktiken und den Umgang mit unterschiedlichsten Waffen. Sie wird so eine waschechte Geheimagentin. Ihre Ausbilder erkennt schnell, dass sie ein außergewöhnliches Talent ist. Und so dauert es kein Jahr, dass Nancy nach Frankreich zurückkehrt. Mitten in einer klaren Nacht springt sie aus einem britischen Flugzeug und landet inmitten einer Waldlandschaft. Es ist eine sehr gefährliche Ecke. Hier wimmelt es nur so von deutschen Soldaten. Doch Nancy hat nur ihren Auftrag im Kopf. In den Bergen verstecken sich die sogenannten Maquis. Französische Widerstandskämpfer, die sich dort sammeln, Waffen verstecken und auf ihren Einsatz warten. Nancy soll ihnen Bescheid sagen, dass eine der größten Operationen des Zweiten Weltkriegs bevorsteht. Der D-Day. Hunderttausende amerikanische, britische und auch kanadische Soldaten sollen an diesem Tag an den Stränden der Normandie landen, um Frankreich von der deutschen Besatzung zu befreien. Sobald dies passiert, sollen auch die Maquis angreifen. Eisenbahnstrecken sprengen, Brücken zerstören, um so den Gegenschlag der deutschen Truppen aufzuhalten. All das soll dafür sorgen, dass es möglichst wenige deutsche Soldaten in die Normandie schaffen. Nancy ist bereit. Doch dann passiert etwas, was so nicht geplant war. Kapitel 3: Das Fahrrad. Die Vorbereitungen im Lager der Maquis laufen bereits auf Hochtouren. Versteckt in den Wäldern der Berge warten sie nur noch auf das Signal aus London, dass es losgeht, dass der D-Day beginnt. Und am 6. Juni ist es dann soweit. Die Alliierten landen in der Normandie. Über geheime Funkgeräte hält man Kontakt. Und damit die Deutschen die Funksprüche nicht verstehen können, wird jede einzelne Nachricht mit Geheimcodes verschlüsselt. Und damit meine ich nicht, dass man die Wörter jetzt einfach nur irgendwie rückwärts sagt. Das Ganze ist viel durchdachter. Buchstaben werden gedreht, ersetzt, mit zufälligen Zahlen kombiniert. Ohne den Gegenschlüssel keine Chance, die Codes zu knacken. Es läuft eigentlich alles wie geplant. Doch dann, kurz nachdem die Alliierten endlich an der Küste ankommen, passiert es. Schüsse direkt in der Nähe des Lagers. Nancys Gruppe wird von den Deutschen aufgespürt. Keine Ahnung wie, doch für solche Fragen ist jetzt auch keine Zeit. Nancy weiß, stürmen die Deutschen jetzt das Lager, werden sie dort auch an das Funkgerät und die Verschlüsselungsunterlagen kommen. Damit könnten sie erfahren, welche Strategien die Alliierten für das Hinterland planen. Es wäre ein Desaster. Deshalb bleibt nur eine Möglichkeit. Die Gruppe schmeißt sämtliche Codes, Geräte und Unterlagen ins Feuer. Es ist eine unglaublich mutige, aber auch waghalsige Entscheidung. Zwischen ihnen und London herrscht jetzt Funkstille. Das könnte die ganze Mission zum Scheitern bringen. Der gesamte Widerstand flieht, lässt das Lager zurück. Und damit auch die Chance des Überraschungsangriffs. Bis plötzlich eine spektakuläre Idee durch die Gruppe geistert. Und als Nancy davon erfährt, weiß sie sofort, was zu tun ist. Ein damaliger Freund und Journalist namens Jonathan Kinsella erinnert sich noch gut an Nancy. Er sagt:
She always struck me as the kind of woman who knew what she wanted and she knew how to get it.
Nancy hat schon immer bewiesen, dass sie genau weiß, was sie will und wie sie es hinbekommt, das zu kriegen. Und das scheint zu stimmen, denn als Nancy von der gefährlichen Idee erfährt, meldet sie sich direkt freiwillig. Was dann passiert, passt zu einem berühmten Satz von Albert Einstein. Zitat: Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Nancy schwingt sich auf ein Fahrrad und beginnt ganz alleine durch das besetzte Frankreich zu fahren. Vorbei an deutschen Kontrollposten, Panzern und Militärfahrzeugen. Jeder dieser Kontakte könnte ihr letzter sein. Gut anderthalb Tage ist sie unterwegs und sie schafft es, unentdeckt zu bleiben. Dann endlich erreicht sie einen Funker des britischen Geheimdienstes. Von dort kann sie endlich wieder Kontakt nach London aufnehmen. Sie fordert neue Verschlüsselungscodes an. Als diese eintreffen, steigt Nancy erneut aufs Fahrrad. Wieder anderthalb Tage, knapp 240 Kilometer zurück. Und tatsächlich, sehr, sehr erschöpft, aber Nancy kommt nach 3 Tagen und über 400 Kilometern zurück im neuen Lager des Widerstands an. Mit den Kräften völlig am Ende, doch das kann ihr egal sein. Sie hat ihren Job gemacht. Die Verbindung nach London steht wieder. Der D-Day und die darauffolgenden Gefechte in Frankreich werden zum Wendepunkt des Krieges. Auch ermöglicht durch den unglaublichen Einsatz einer unfassbar mutigen Frau. Zusammenfassung: Nancy Wake wird 1912 eigentlich in Neuseeland geboren und wächst dann eigentlich in Australien auf. Ja, eigentlich, denn es zieht sie dann schon bald raus auf die andere Seite der Welt. Sie reist als Journalistin durch Europa und erlebt dort, wie die Nationalsozialisten jüdische Menschen verfolgen sowie öffentlich angreifen. Es ist der Moment, in dem sie beschließt, nicht länger wegzusehen. Nach der Besetzung Frankreichs schließt sie sich der Résistance an, einer Untergrundwiderstandsgruppe. Sie übermittelt Nachrichten, transportiert Geld, nutzt falsche Papiere und hilft Verfolgten bei der Flucht. 1943 muss Nancy dann selbst fliehen. Für sie geht es nach Großbritannien, wo sie zu Geheimagentin ausgebildet wird. 1944 kehrt sie per Fallschirm nach Frankreich zurück. Dort bereitet sie die Widerstandsgruppen der Marquis auf den D-Day vor. Doch mitten in den andauernden Gefechten wird eines ihrer Lager gestürmt. Die Marquis entscheiden sich, geheime Verschlüsselungscodes zu zerstören, bevor sie in deutsche Hände gelangen. Doch dadurch bricht die Verbindung nach London ab. Die einzige Chance ist ein waghalsiger Plan. Nancy fährt daraufhin mehr als 400 Kilometer mit dem Fahrrad durch das besetzte Frankreich und beschafft neue Codes. Damit rettet sie den Kontakt nach London. Der D-Day wird dann zum absoluten Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten gewinnen, Deutschland kapituliert. Doch Nancy muss noch einen großen Verlust einstecken. Nach dem Krieg erfährt sie, dass die Gestapo ihren Mann Henri gefoltert und ermordet hat. Sie wollten von ihm wissen, wo sich Nancy aufhält. Er hat sie bis zuletzt nicht verraten. Nancy erhält zahlreiche Auszeichnungen, lehnt es aber ab, sich als Heldin feiern zu lassen. Mehreren Berichten zufolge soll sie ihre Medaillen sogar im Alter verkauft haben, um sich ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Nancy Wake verstirbt 2011 im Alter von 98 Jahren. Boah, Leute, also die Folge war echt heavy. Egal wie oft wir über die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs sprechen, es wird wirklich nie einfacher. Eine wirklich unvorstellbar schreckliche Zeit. Umso krasser ist die Leistung von Nancy. Was eine Vorstellung, wie sie geflohen ist, sich dann zur Geheimagentin ausbilden lassen hat. Es klingt alles wirklich nach einem Hollywood-Film. Unser größter Respekt gebührt ihr und allen anderen Personen, die sich damals dem nationalsozialistischen Terror entgegenstellen. Stellt gerne all eure Fragen rund um Nancy. Wir beantworten sie euch dann in der nächsten Folge. So wie jetzt alles rund um unsere Retterin der letzten Woche, Amy Carmichael. Frage Nummer 1 kommt von Hannah Janke 81 und ihrer Tochter Annelie, die übrigens regelmäßig richtig tolle Fragen stellt. Zoe, wer hat sich denn um die Kinder gekümmert, nachdem Amy gestürzt ist und die letzten 20 Jahre im Bett liegen musste? Also nach ihrem schweren Sturz übernimmt ein engagiertes Team aus treuen indischen Mitarbeiterinnen und internationalen Krankenschwestern die tägliche Fürsorge für die Kinder vor Ort. Amy selbst bleibt trotz ihrer Bettlägerigkeit die geistliche Leiterin und lenkt die Geschehnisse des Heims fortan über Briefe sowie persönliche Gespräche aus ihrem Zimmer raus. Die Betreuung der Kinder ist somit lückenlos durch die von ihr aufgebaute Gemeinschaft gesichert. Dann eine von PTO-JustBooks. Ist das Mädchen, das als erstes zu Amy gekommen ist, danach bei ihr geblieben, als sie älter wurde? Und ja, das Mädchen, Prena, bleibt auch als Erwachsene eng an Amys Seite und verlässt die Gemeinschaft in Donauwörnig. Sie wächst im Rettungsheim auf und entscheidet sich später dazu, selbst als feste Mitarbeiterin bei der Rettung und Pflege anderer Kinder mitzuhelfen. Ihre tiefe Verbundenheit zu Amy hält also ein Leben lang. Frage Nummer 3 ist von Merle.Marie018. Hat Amy eigentlich sowas wie Angestellte, weil sie kann sich doch unmöglich um die ganzen Kinder alleine kümmern? Und ja, Amy hat tatsächlich ein großes und treues Team an Helfern an ihrer Seite. Die Bewältigung der Aufgaben alleine wäre, wie du sagst, unmöglich. Zu den Unterstützern gehören sowohl einheimische indische Frauen, die sie liebevoll als Sterne bezeichnet, als auch europäische Krankenschwestern und Lehrerinnen. Gemeinsam leben und arbeiten diese Angestellten und Ehrenamtlichen wie eine große Großfamilie zusammen. Die nächste hat grüner Toast gestellt. Zoe, hat Amy eigentlich ein privates Liebesleben, also einen Partner oder sowas? Also ein privates Liebesleben im Sinne einer Partnerschaft oder Ehe hat Amy tatsächlich nicht. Sie trifft schon in jungen Jahren die bewusste Entscheidung, ledig zu bleiben, da sie ihr gesamtes Leben uneingeschränkt Gott und den Kindern widmen will. Sie vermisst eine eigene Familie jedoch nie, weil sie in den Hunderten von geretteten Kindern eine riesige Familie findet. Und last but not least haben wir noch eine von Leon Bodemann. Er will wissen, ob jetzt eigentlich noch jemand das Kinderretten in Indien weiterführt. Und ja, darauf wäre sie sicher sehr stolz. Denn ihre wunderbare Arbeit der Kinderrettung in Indien wird bis heute aktiv fortgeführt. Die Organisation wird mittlerweile von indischen Mitarbeitern geführt, die sich auf einem riesigen Gelände um Hunderte von Kindern kümmern. Und damit, meine lieben Mäuse, sind wir dem Ende wieder nah. Aber natürlich nicht ohne euch, denn dieses Mal dürft ihr wieder entscheiden, in welche Geschichte wollen wir als nächstes eintauchen. Number one sind die Hidden Figures. Sie erzählen die lange vergessene Geschichte schwarzer Mathematikerinnen, die mit ihrer Arbeit entscheidend dazu beitragen, dass die NASA Menschen zum Mond bringen kann. Dann Shirley Chisholm. Sie ist die erste schwarze Frau im US-Kongress und die erste schwarze Präsidentschaftskandidatin einer großen Partei in den Vereinigten Staaten. Und Lise Meitner. Sie ist die Mitentdeckerin der Kernspaltung, deren außergewöhnliche wissenschaftliche Leistung lange Zeit nicht die Anerkennung erhält, die sie verdient. Wir sind gespannt, für was ihr euch dieses Mal entscheidet. Damit hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin wie immer unendlich viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.